Eine handelsübliche Praxis, ich bin jetzt hier in Kassel, einer nicht kleinen Stadt, könnte nicht existieren, rein als Unternehmen, wenn es Privatleistungen nicht gäbe. Also wenn es die privaten Patienten oder die IG-Leistungen nicht gäbe. Ich könnte den Laden dicht machen. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur Frauengesundheit mit mir, Dr. Med. Konstantin Wagner. Hier geht es um deine Themen, um deine Fälle und um deine Fragen. Wie gewohnt, wissenschaftlich, aber verständlich erklärt. Also, let the show begin. So, ihr Lieben, ich begrüße euch. Das wird spannend heute. Ich rede nämlich darüber, was ich verdiene. Oder was Ärztinnen und Ärzte in einer Niederlassung in der Praxis verdienen. Und warum zur Hölle diese Telefonate immer so ablaufen, dass du vielleicht ja auch schon erlebt hast. Du rufst in der gynäkologischen Praxis an, hast die Stadt gewechselt, was weiß ich, würdest gerne die Praxis wechseln. Rufst an und hättest gerne einen Termin. Und am Telefon wird gesagt, na, es tut uns leid, wir nehmen leider keine Patienten mehr auf. Und im Nebensatz sagst du, ja, okay, auch nicht für Privatpatientinnen. Und auf einmal hast du einen Termin innerhalb von 2 Wochen. Was denn da los? Sind die Ärzte so geldgeile Säcke und mit Verlaub Säckinnen, dass wir nur Privatpatientinnen wollen? Oder steckt da mehr dahinter? Klassische Suggestivfrage aus der Schule. Und dieses Mehr dahinter möchte ich heute erklären. Ich möchte uns erklären. Und ich weiß gar nicht, warum da so ein Hypopai drum gemacht wird. Es ist ja, wenn ihr das gleich gehört habt, etwas, wo man sich nicht für schämen muss, weil einfach gesundheitspolitisch einiges schwierig läuft. Für nicht nur Patientinnen, die gesetzlich versichert sind, auch nicht nur für die Privaten, aber auch eben total schwierig für Ärztinnen und Ärzte. Aber bevor ich mich verliere in meinen Worten, fangen wir es mal ganz strukturiert von vorne an. Wie verdienen Ärzte, Ärztinnen eigentlich ihr Geld? Man möchte ja denken, man kommt, ich nehme jetzt mal nur die männliche Form, weil ich jetzt mal von mir spreche. Ihr kommt zum Gynäkologen und der erbringt eine Leistung und für diese Leistung bekommt er ein Honorar. So, das steht ja eigentlich jetzt erstmal so fest, würde man denken. Es ist ähnlich, aber eben überhaupt nicht so einfach. Und ich möchte es euch versuchen, leicht zu machen, denn das Thema ist total komplex. Also bis ich da durchgestiegen bin, ich bin heute noch nicht ganz durchgestiegen, aber ich bin jetzt lang genug im Business, dass ich ein bisschen den Durchblick habe. Fangen wir mal so an, wenn ihr kommt in die Praxis, ihr habt ja euer Kärtchen, wenn ihr gesetzlich versichert seid und lest das ein. Was passiert denn in der Praxissoftware? Durch dieses Einlesen der Karte entsteht ein Behandlungsschein. Stellt euch das wirklich vor wie ein Blatt Papier. Und auf diesen Schein schreibt der Arzt oder die Ärztin eben eine Leistung drauf. Und am Ende eines Quartals, also am Ende von 3 Monaten, sammelt der Arzt die ganzen Scheinchen ein und schickt sie der Kassenärztlichen Vereinigung, der KV. Und für diese Zettelchen, die da reingehen, guckt die KV, was wurde denn da für eine Leistung abgerechnet, und die geben dir dann das Geld. Du bist also als niedergelassener, selbstständiger Arzt im Prinzip ein Angestellter von der KV, von dieser Kassenärztlichen Vereinigung. Aber es ist nicht die Kassenärztliche Vereinigung, die die Preise quasi festlegt, sondern die stehen immer im Austausch mit den jeweils im Bundesland zuständigen Krankenkassen, beziehungsweise es wird immer auf Bundesebene unterschiedlich gehandelt. Ich spreche jetzt hier die ganze Zeit nur für Hessen, da wo ich ansässig bin. Die KV verhandelt also mit den Krankenkassen über den Wert von Leistungen. So, und ich werde jetzt im Folgenden immer mal wieder eine Leistung als Beispiel nehmen, weil es so eine klassische Leistung im gynäkologischen Sektor ist, ist die Empfängnisverhütungsberatung, also ein ganz normales Verhütungsgespräch. Diese Leistung, man schreibt also nicht auf diesen Schein drauf, Empfängnisverhütungsberatung, weil das würde ja auch ein bisschen lang wirken, sondern all diese Leistungen haben eine Ziffer, ein Code. Das ist zum Beispiel bei der Verhütungsberatung die 01821, braucht ihr euch nicht merken. Also würdet ihr jetzt denken, okay, auf diesen Schein kommen jetzt diese ganzen Ziffern, die abgerechnet wurden, und das wird dann der KV geschickt. So ähnlich ist es auch. Aber das Geld, was am Ende steht, wird nicht auf diese Ziffer projiziert. Also die 01821 ist nicht Betrag X wert, sondern, ja, das ist komplex. Die 01821 hat einen gewissen Punktewert. So, jetzt wird es langsam interessant. Und es gibt also für die verschiedensten Leistungen, die wir auf so einen Schein dann schreiben, Punkte. Und hinter einem Punkt, da steht ein gewisser Centbetrag. Man weiß also, als Gynäkologe, als Augenärztin, als was weiß ich, weiß man also, wie es in seinem Bundesland steht, was ich für einen Punkt bekomme. Roundabout 11 Cent sind das aktuell. Und so eine Empfängnisverhütungsberatung als Ziffer 01821 ist 71 Punkte wert. Und damit kommt ein Betrag raus, der bei 8,16 Euro liegt. Puh, ganz schön kompliziert, aber es ist auch wichtig, weil es wird natürlich immer neu verhandelt. Jedes Bundesland ist natürlich auch, und jedes Einzugsgebiet ist natürlich auch ganz anders von der Morbidität. Es gibt Gebiete, da sind sehr viele alte Menschen, da sind sehr kranke Menschen. Es gibt Gebiete, da sind sehr viele junge Menschen und deswegen auch gesünder. Und deswegen kann ja auch nicht in Hamburg jemand in der Stadt dasselbe bekommen wie in Oberbayern auf dem Land oder sowas, weil da einfach ein ganz anderes Klientel ist, wenn ich das so titulieren möchte. Na, es wird aber noch ein bisschen komplexer. Jetzt würde man ja denken, okay, ich als Gynäkologe habe diese 01821, die ich jetzt abrechnen kann. Und das kann ich so oft machen, wie ich will. Also wenn ich jetzt 30 Patientinnen im Quartal sehe, bei der ich eine Verhütungsberatung mache, dann werden mir auch diese 30 Verhütungsberatungen so bezahlt mit diesen 8,16 Euro. Pustekuchen. Denn wir unterliegen einer gewissen Obergrenze. Der Topf ist also nicht endlos, sondern der ist gedeckelt. Und wenn ich zum Beispiel 30 Beratungen mache, kann es sein, dass ich aber über dem Schnitt liege und nur 25 voll bezahlt bekomme. Und für die restlichen 5, die gehen entweder umsonst aufs Haus oder aber man bekommt einen ziemlich abgespeckten Betrag von diesen 8,16 Euro. Und das ist der Grund, ihr Lieben, warum es Praxen gibt, und das völlig zu Recht, wie ich finde, die eine Woche vor Quartalsschluss oder sogar 2 Wochen vorher zumachen. Denn am Ende des Quartals sind diese ganzen Töpfe leer. Und alles das, was dann gearbeitet wird bei gesetzlich Versicherten, ist für umme. Und das ist ein Riesenproblem. Denn man würde ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, fahrt ihr morgens gern zur Arbeit in dem Wissen, dass ihr dafür keinen Cent bekommt. Also bei aller Menschlichkeit und bei allem medizinischen Ethos, das macht wohl keiner gerne für umsonst arbeiten. Und gerade in so einem Sektor, der einfach unglaublich wichtig ist und extrem viel fordert von einem. Also, viele dieser Leistungen sind einfach gedeckelt. Es gibt auch sogenannte extrabudgetäre Leistungen, Impfungen zum Beispiel oder Schwangerschaftsbetreuungen, die sind nicht gedeckelt. Da bekommt man also wirklich für seine Leistung auch das Geld, was man erwirtschaftet hat. Deswegen sind natürlich auch viele daran interessiert, extrabudgetäre Leistungen anzubieten. So, es wird noch ein bisschen komplexer, um das nochmal abzurunden. Wir sind aber gleich am Ende und dann wird es noch spannender. Dann kommen wir mit dem Privaten so ein bisschen zusammen. Hinter so einer Ziffer, der 01821 mit diesen 8,16 Euro, ist eine begrenzte Zeit hinterlegt, eine sogenannte Kalkulationszeit. Es wird mir also vorgegeben oder vorgeschrieben, wie viel Zeit ich dafür aufwenden kann sollte. Und das sind, jetzt haltet euch fest, bei der Verhütungsberatung, ihr kennt mich, ich berate sehr gerne, sehr ausführlich, es sind bei der Verhütungsberatung 6 Minuten. Ich habe also eigentlich 6 Minuten Zeit, um eine Frau zu beraten im Thema Verhütung. Leute, 6 Minuten habe ich noch nicht mal das Kondom ausgesprochen, naja, aber geschweige denn erklärt. Und wenn ich jetzt diese Zeit zu oft überschreite, kriege ich natürlich das nicht bezahlt. Wenn ich weniger als 6 Minuten bräuchte, wie auch immer das gehen soll, sagen wir mal, eine Oma kommt mit 70, die nächste mit 15, was weiß ich, und ich bei jeder Patientin, die reinkommt, auch wenn ich diese Leistung nicht erbracht habe, rechne ich jetzt mal diese Empfängnisverhütungsberatung ab. Dann wäre ja die Kalkulationszeit, das kann die KV dann nachprüfen, viel kürzer. Und auf einmal werde ich regress genommen. Das heißt, ich muss nachzahlen, denn hier stimmt irgendwas nicht. Die Plausibilitätsprüfung heißt das dann. Hier kann auch irgendwas nicht richtig sein, wenn jemand zu schnell arbeitet für den Fachgruppenschnitt. Das ist auch noch so ein Schlagwort. Der Fachgruppenschnitt. Haltet euch fest. Wir werden quartalsweise daran gemessen, was andere Praxen abrechnen. Wenn ich jetzt also als jemand, der bei Endometriose einfach sehr, sehr viel Wert auf zum Beispiel Ultraschalldiagnostik legt, wenn ich zu viel Ultraschall mache, im Gegensatz zu meinen Kolleginnen und Kollegen im Umkreis, und ich liege da über einen gewissen Prozentsatz, sagen wir mal 100% wäre dann quasi so gleich viel wie die anderen, und ich bin bei 200%, mache also das Doppelte, was ich tatsächlich auch wahrscheinlich mache, dann werde ich Regress genommen und darf, jetzt neulich erst passiert, einen vierstelligen Betrag zurückzahlen, weil ich einfach zu viel arbeite oder zu gut arbeite oder einfach mir Zeit nehme. Es gibt eine Ziffer, die ich auch sehr oft abrechne, das ist der Doppler, also eine Gefäßuntersuchung, wie gut etwas durchblutet ist. Macht man sehr oft in der Schwangerschaft. Mache ich aber auch bei Schmerzpatienten, die Unterbauchschmerzen haben, zum Ausschluss eines Krankheitsbildes, was sich Pelvic Congestional Syndrome nennt. Dabei geht es um Krampfadern am Eierstock. Ich bin mir sicher, und das ist auch gar nicht böse gemeint, dass viele meiner Kollegen und Kollegen vielleicht diesen Begriff oder dieses Symptom noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, was das eigentlich ist. Und es ist super häufig. Aber ich kann es eben ausschließen, indem ich da einen Doppler mache auf dem Eierstock und gucke, ob es da Krampfadern gibt. Also mache ich das ziemlich oft bei Endometriose-Patienten. Auch da geht mir die KV aufs Dach, weil die anderen machen es halt nicht so oft. Weil sie es vielleicht haben sie gar kein Ultraschallgerät, was das anbietet. Naja, ihr seht schon, es ist komplexer, als man denkt. Und jetzt sage ich euch mal, was Ärzte in der Praxis verdienen. Und dazu habe ich mir hier aus einer Wirtschaftszeitschrift, die ich hier vor mir liegen habe, einen Artikel rausgesucht, wo das genau mal so aufgeziffert wurde für das Jahr 2020. Ich zitiere jetzt also hier so ein Wirtschaftsmagazin und dann können wir mal, wenn ich fertig bin, drüber sprechen, wie das so ist. So, das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung, ZI genannt, die untersuchen sowas immer und die haben das für 2020 gemacht und hier haben niedergelassene Ärztinnen und Ärzte im Schnitt 335.000 Euro im Jahr verdient. Und sie haben es auch weiter untersucht, haben gesehen, okay, 78% dieser Einnahmen sind von gesetzlich versicherten Patienten. Und der Rest, nehme ich jetzt mal an, sind dann Privatleistungen. Darunter zählen eben die Privatpatienten und die Eagle-Leistungen, also das, was ihr vielleicht auch privat zahlt. So, das klingt jetzt ja erstmal nach einer dicken Summe und alle sind happy und der Porsche kann gekauft werden. Aber so leicht ist es nicht, denn so ein Praxisbetrieb ist ja auch ein bisschen was, wo man was bezahlen muss. Und da haben sie ausgerechnet, 162.000 Euro gehen erstmal drauf für den Praxisbetrieb. Und davon sind so ungefähr so 56% Personalgehälter. Aber da kommen auch noch andere Sachen zum Teil dazu, wie zum Beispiel Miete, Nebenkosten, Gaswasserscheiße, würde Werner sagen. Fahrzeuge, Geräte, Versicherungen. Ich muss mich auch privat und beruflich versichern. Fortbildungen und, was auch immer vergessen wird, die ganze Technik, die ganzen Computer. Ich habe zum Beispiel da Apple-basiertes System, also die ganze Hardware ist schon mal viel wert und das, die Software an sich ja auch. So, Arztsoftware ist natürlich ein Olymp an Datenschutzsicherheit und das muss natürlich auch entsprechend bezahlt werden. Jetzt haben wir ein Problem auch. Personalkosten steigen. Miete, ihr werdet es gemerkt haben, steigen. Die Nebenkosten steigen. Geräte, schweineteuer geworden. Also vieles an diesen Kosten, die wir da haben, steigen und wir bekommen dasselbe Einkommen. Wir kommen gleich nochmal zu bei den Privatpatienten. Das ist so spannend, weil wir seit fast 30 Jahren für dieselbe Leistung dasselbe Geld bekommen. Es wurde also nie angepasst, obwohl alles teurer wird. Jetzt aber mal zurück hier zu der Rechnung, die ja hochspannend ist. Also 335.000 minus 162 kommt man so zum Jahresüberschuss von 172.000. 1.000 Euro. Bei einer mittleren Arbeitszeit haben die hier angegeben von 45 Stunden, Wochenstunden. Da bin ich weit runter, kann ich nachher nochmal ein Wörtchen zu erklären, wie es bei mir läuft und warum es bei mir so komisch anders läuft und warum ich mir das überhaupt leisten kann. So, jetzt denkt man 172.000 Euro im Jahr, das ist ja super, Porsche. Jetzt geht es aber halt weiter. Wir haben schon gesagt, Altersvorsorge, Pflegeversicherung, Krankenversicherung und so weiter und so weiter. Wird abgezogen und dann kommt ein verfügbares Einkommen raus von 86.000 Euro. Das ist die Summe, die unterm Strich dann auch rauskommt, vorausgesetzt es ist in der Praxis läuft alles easy und man hat keine Nachzahlungen, wie ich jetzt ja neulich. Wenn man jetzt, das ist mit Privateinnahmen, habe ich ja vorhin erwähnt, wenn man jetzt die Privateinnahmen rausrechnet, dann kommt man auf 61.000 Euro. Und bei dieser Wochenstundenzahl, die wir gerade genannt haben, ist der Stundensatz 24 Euro pro Stunde. Das ist das, was ein niedergelassener Arzt ohne Privatleistungen bekommt. So, und für diese 24 Euro die Stunde hat man ja nicht nur diese ärztliche Tätigkeit, sondern die gesamte Organisation. all das Rechtliche, Ökonomische, das Buchhaltungssystem, all diese Verantwortung und all diese Arbeit, das ist ja wirklich nur Praxisarbeit, steht dem gegenüber. Und das ist für das, was wir schon investiert haben in ein Studium etc., sehr, sehr wenig Geld, wie ihr euch denken könnt, und vor allen Dingen, was so Geräte kosten. Ich will es euch, ich hoffe, ich denke dran. Wenn diese Folge länger wird, es tut mir leid, aber es ist einfach so ein wichtiges Thema. Jetzt kommen wir mal zu mir, zu meiner Praxis, wie ich das überhaupt mache. Und ihr habt das ja bei Instagram auch vielleicht schon mitbekommen. Ich gebe da ja gerne Internas Preis. Bei mir ist ja so, ich habe 20-Minuten-Termine. Also pro Patient 20 Minuten. Das ist absolut luxuriös. Das wüsste nicht, ob ein Kollege, eine Kollegin in Kassel oder im Umfeld solche Termine, solche langen Termine anbietet. Ich arbeite auch nicht 45 Stunden, sondern ich arbeite vielleicht roundabout 30 Stunden. Und bei so 20-Minuten-Termine habe ich so roundabout 20 Patienten am Tag. Also ganz grob. Das sind bei 4 Tagen Arbeit, ich habe mittwochs frei, 80 Patienten pro Woche. Jetzt rechnen wir schon mal im Kopf, wir nehmen ja nur diese Empfängnisverhütungsberatung, 8,16 Euro mal 80, 652 Euro verdiene ich dann also mit einer Verhütungsberatung, ja, pro Woche jetzt, sagen wir mal so. Wenn ich jetzt jeder Patientin eine Empfängnisverhütungsberatung machen würde. Wenn man das jetzt mal so rechnet, dass ich statt den 20-Minuten-Terminen 10-Minuten-Termine anbiete, also quasi das Doppelte an Patienten versorge, 40 Patienten am Tag. Und ich arbeite mal wie normaler Mensch 40 Stunden die Woche. Dann habe ich 200 Patienten die Woche statt 80 betreut. Wenn ich jetzt die 8,16 Euro mal 200 Patienten nehme, habe ich 1.632 Euro verdient. Das heißt, ich mache bewusst, ganz bewusst, gebe ich 1.000 Euro her. Einfach um 20-Minuten-Termine aufrechtzuerhalten und eben nur 30 Stunden zu arbeiten. Warum zur Hölle macht er das, kann ich euch erklären. Erstens mache ich das, diese 20-Minuten-Termine, weil ich die brauche. Also ich finde, diese 20 Minuten sind gerade so ausreichend und ich finde die angemessen. Zweiter Punkt ist, und da bin ich ganz ehrlich, ich kann mir das auch nur leisten, diese Praxis kann nur existieren, weil ich nebenbei noch ein Unternehmen habe mit meiner Frau. Unterm Strich kriege ich dafür keinen einzigen Cent. Also alles, was mit richtig Wissen zu tun hat, mit unserem Unternehmen, ich verdiene damit 0 Euro. Das wissen auch die wenigsten. Alles, jeden Vortrag, jedes Buch, was ich verkaufe, jeden Kurs, den ihr bucht, da kriege ich keinen einzigen Cent für. Das landet alles bei meiner Frau auf dem Konto. Und wir haben keinen Ehevertrag. Wenn die also morgen weg ist, ciao, dann ist die mit dem ganzen Cash auch weg. Also das Vertrauen ist sehr groß, wie ihr merkt. Ich kriege also für richtig Wissen zwar überhaupt keinen einzigen Cent, aber ja, es landet ja trotzdem in der Familienkasse, hoffe ich jedenfalls, unterm Strich. Und deswegen weiß ich, ich habe eine gewisse Sicherheit und ich kann ja immer aufstocken, wenn es jetzt wieder schlechter laufen sollte. Und jetzt kriegen wir die Brücke hin zu den Privatpatienten. Ich kann euch nur, also den Gesetzlichen, nur diese 20-Minuten-Termine anbieten, wenn ich einen gewissen Prozentsatz an Privatversicherten habe, weil diese ganzen Limitierungen, die wir vorhin hatten, mit Budget, mit Kalkulationszeit, mit dem Topf, der dann irgendwann leer ist, die haben wir bei den Privaten nicht. Das heißt, ich kriege für meine Leistung safe das Honorar. Und ich werde auch nicht geprüft. Klar, eine private Krankenkasse, bei der ich jetzt eine Darmspiegelung abrechne in der Praxis, die würde man nachfragen, ob ich wirklich eine Darmspiegelung gemacht habe in der gynäkologischen Praxis. Aber alles, was wirtschaftlich, medizinisch Sinn macht, wird natürlich auch bezahlt. Also die Leistung, die ich erbracht habe, die wird von den meisten, je nach Tarif, auch bezahlt. Ich kann also auch viel freier Medizin machen. Und wenn ich es für sinnvoll erachte und ich halte es für sinnvoll, zum Beispiel bei einer 35-Jährigen einen Brustultraschall zu machen, weil ich es einfach super wichtig finde, dann bezahlt das die private Krankenkasse. Die gesetzliche bezahlt es nicht, außer es gibt einen triftigen Grund, dass sie irgendeine Erkrankung hat. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, ich kann viel mehr Medizin machen, die für mich sinnvoll ist. Ich kann einen Abstrich mehr machen, ich kann einen Vaginalultraschall machen, um Eierstockzysten etc. auszuschließen. Und kriege dafür natürlich, weil ich mehr Medizin machen kann, auch mehr Geld. Und nur mit diesem Geld, was ich durch Privateinnahmen bekomme, kann ich es mir leisten, bei den Gesetzlichen zurückzustecken finanziell. Ich finanziere also mit den Privatpatientinnen die gesetzlichen Patienten oder deren gute Betreuung. Ich könnte auch sagen, ich mache Fließband, ich mache 10-Minuten-Termine, wenn es überhaupt reicht. Ich scheiße auf alles und nehme eben die 1.632 Euro für die Verhütungsberatung statt nur der 600 Euro und habe zusätzlich noch die Privatleistungen. Klasse, dann kann ich mir einen Porsche leisten, das stimmt. Aber das ist eben auch nicht mein Anspruch und diesen Anspruch kann ich auch nur, nicht weil ich Mutter Teresa bin, den habe ich auch nur, weil ich eben nebenbei noch was habe, ein Standbein, wo ich finanziell gesichert wäre, falls gar nichts mehr geht. So, das muss man erstmal sacken lassen. Dazu kommt, dass man für Privatversicherte, für eine Leistung prozentual auch mehr bekommt. Wir haben wieder die Verhütungsberatung. Das ist ja sind ja 8,16 Euro bei der gesetzlich Versicherten. Wenn ich die Verhütungsberatung bei einer privaten abrechne, sind das andere Ziffern. Das läuft unter einer sogenannten Gebührenordnung für Ärzte. Da gibt es Ziffern von 1 bis, weiß ich, wie viel es gibt, 2000. Und hinter jeder Ziffer ist ein Betrag X. Und jetzt haben wir Ärztinnen, auch Zahnärztinnen, noch die Möglichkeit, mit einem Faktor zu spielen. Wenn ich also eine Verhütungsberatung mache und rechne da die Ziffer 1, das wäre das zum Beispiel, ab, kriege ich 10,72 Euro im normalen Faktor. Also schon mal auch 2 Euro mehr als bei der gesetzlichen. Und wenn ich jetzt sage, ich saß mit der 30 Minuten zusammen, dann kann ich einen Faktor steigern. Statt 2,3 kriege ich dann 3,5-fache. Ja, das wären dann vielleicht, weiß nicht, 20 Euro. Und so kann ich also auch noch ein bisschen variieren, was die Betreuungsintensität angeht. Wenn ein Ultraschall super schwierig ist, weil jemand adipös ist oder weil ein Kind sich super viel bewegt und ich das Herz nicht gut darstellen kann, dann kann ich mit diesem Faktor eben noch die Zeit, die ich aufgebracht habe, geltend machen. Ich kriege also, und das ist, glaube ich, legitim, für meine Zeit, die ich eine Leistung erbringe, will ich ja eben auch Honorar haben. Das ist, glaube ich, ein Argument, was einleuchtend ist. Es geht also gar nicht darum, wenn ihr innerhalb von 2 Wochen als Privatpatientin einen Termin bekommt, geht es gar nicht so sehr darum, dass wir nur das große Cash machen wollen. Das hoffe ich jetzt, aber jedenfalls bei mir nicht so. Sondern für mich ist das eine Patientin mehr, wo ich Geld mit verdienen kann, was mir nicht weggenommen wird von der KV, wo ich einfach meine Arbeitszeiten mit regle. Ich glaube, das ist jetzt einigermaßen klar geworden. Jetzt ist aber die PKV, also die privaten Krankenkassen, ist jetzt auch nicht die eierlegende Wollmilchsau, sondern diese GOE, diese Gebührenordnung für Ärzte, ich habe es vorhin schon mal angerissen, die ist über 25 Jahre nicht geändert worden. Mein Vater hat mit dem, weiß ich nicht, mit dem Ultraschallgerät, was er noch rechts anschrauben musste, mit einem Zweitaktmotor drin, ist jetzt überspitzt gesagt, aber mit einem uralten Ultraschallgerät genau denselben Betrag bekommen, den ich heute mit meinem 70.000 Euro Ultraschallgerät High-End bekomme. Und das ist auch ein Faktor, den man nie vergessen darf. Selbst bei den Privaten läuft einiges schief, denn wir kriegen einfach seit 25 Jahren dasselbe Gehalt. Es steigen aber alle, das merken wir ja auch, alle Kosten steigen. Das heißt, es bleibt uns ja nichts anderes übrig teilweise, als die Faktoren schon ein bisschen anzupassen, standardmäßig. Dafür brauchst du aber immer ein Argument. Du kannst nicht sagen, Verhütungsberatung, 3,5-facher Satz. Ha, Hand auf. Sondern die Krankenkasse wird fragen, Alter, was ist denn hier los? Warum war das so mit einem hohen Faktor besehen? Musst du mal hier argumentieren, bitte. Also du kannst jetzt auch nicht alles machen. Muss alles schon medizinisch sinnvoll, wirtschaftlich sein. Das ist jetzt kein Freilos, um hier voll aus den Vollen zu kloppen. So, jetzt habt ihr mal groben Überblick, warum dieses Zwei-Klassen-System, diese Zwei-Klassen-Medizin überhaupt existiert. Und das ist hausgemachtes Problem, also gesundheitspolitisches Problem einfach. Und mir tut jeder, also ich war auch schon gesetzlich versichert, jetzt bin ich gerade privat versichert, mir tun alle leid, die auf Praxissuche sind und abgewiesen wurden. Und mir tun auch alle Privaten leid, die einfach immer das Gefühl haben, sie würden da irgendwie bevorzugt behandelt. Aber eine Praxis, und das ist jetzt wirklich nochmal wichtig, eine handelsübliche Praxis, ich bin jetzt hier in Kassel, einer nicht kleinen Stadt, könnte nicht existieren, rein als Unternehmen, wenn es Privatleistungen nicht gäbe. Also wenn es die privaten Patienten oder die IGL-Leistungen nicht gäbe. Ich könnte den Laden dicht machen. Oder ich müsste halt Fließband ackern. Und da müsste ich Abstriche machen in der medizinischen Versorgung. Also das könnte ich nicht, wenn ich eine Organdiagnostik bei einer Schwangeren mache und mir das Kind angucke, das schaffe ich nicht in 10 Minuten. Ich kann das nicht guten Gewissens, kann ich die rausschicken und die nächste und die nächste und die nächste und nachher hat irgendein Kind einen Herzfehler und ich habe es einfach nicht sehen können, weil ich nicht die Zeit aufbringen konnte. Jetzt ist natürlich hier alles Meckern auf relativ hohem Niveau. Wir sind uns einig. Also Ärztinnen und Ärzte, ich finde, wir verdienen okay, aber es ist nicht so, wie es oft in der Außendarstellung stattfindet, dass wir hier in der Hängematte liegen, uns die Eier schaukeln und das große Geld verdienen. So ist es eben nicht, sondern es ist ein harter Kampf, ein täglicher Kampf ums Überleben in einer Praxis, in einer kleineren. Ja, und je mehr Personal da ist, je mehr Geräte da sind und auch Gynäkologen haben einfach sehr teure Geräte. Wenn man an die Hausarztpraxis denkt, haben auch einen Ultraschall, der ist auch teuer, aber sie haben da nicht noch ein Videokolposkop, einen Stuhl, der elektrisch hoch und runter fährt, ein Mikroskop, was 2000 Euro kostet mit einem Aufsatz, Phasenkontrast hier und da. Es ist alles schon auch ein teures Equipment, CTGs. Und dann sind wir beim CTG und da möchte ich euch noch ein Beispiel mitgeben, um die ganze Geschichte rund zu machen. Vielleicht habt ihr das ja auch mitbekommen, ein CTG, also bei Schwangeren die Kardiotokografie, man leitet die Herztöne und auch die Venen über die Bauchdecke der Mama ab. CTG ist laut den Mutterschaftsrichtlinien und auch den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Gyn- und Geburtshilfe nur dann indiziert, wenn es einen Grund gibt. Vorzeitige Wehen, mangelnde Kindsbewegung, solche Geschichten. Also muss einen triftigen Grund geben, dass man CTG schreibt. Und vielleicht warst du mal schwanger, vielleicht bist du es gerade, vielleicht weißt du es auch noch von früher. CTG wird fast immer angeboten in der gynäkologischen Praxis, wenn nicht auch ungefragt sogar gemacht. Warum ist das denn so? Genau aus dem Grund, weil es, erstens, finden das die Paare meist oft auch schön, die Herztöne zu hören vom Kind. Zweitens, weiß dann die Ärztin, der Arzt, über 15, 20 Minuten ist die Herzfrequenz stabil. Also es hat natürlich auch einen medizinischen Zweck, aber es bringt auch 15 Euro. Und diese 15 Euro, es ist so, ja, es ist schon fast traurig, dass man hinter diesen 15 Euro herlaufen muss, aber die sind auch wichtig für eine Praxis, um zu existieren. Und deswegen gibt es Praxen, die einfach CTGs schreiben, auch wenn es vielleicht keinen medizinischen Grund gibt. Das ist so. Es tut mir leid für alle Kolleginnen und Kollegen, die es jetzt doof finden, dass ich das hier sage, aber so ist es doch. Deswegen wird CTG geschrieben, weil, wenn das CTG wegfallen würde, 15 Euro, sagen wir mal, man hat 100 schwangere Patienten im Quartal. Das könnt ihr euch aufs Jahr hochrechnen, was das auch, das ist eine Mitarbeiter, der durchs CTG vielleicht bezahlt werden kann. Na, wenn das wegbricht, dann fehlt das wieder. Und so gibt es mehrere Beispiele, wo man einfach irgendwie zusehen muss, dass man sein Geld reinbringt, um diese Praxis noch irgendwie wirtschaftlich am Laufen zu haben. Und jetzt hören ja vielleicht auch Leute zu, die sich niederlassen wollen und denken jetzt, ach du Kacke, ich mache das auf keinen Fall, ich gehe bankrott. Nein, man muss aber halt wirklich Prioritäten setzen. Man muss gut kalkulieren, man muss ein Unternehmer, Unternehmerin sein, man muss schauen, was kann ich mir leisten als Praxis, was nicht, wie viel möchte ich arbeiten, wie viel Zeit brauche ich auch für mich, für meine Familie etc. Und so kann man sich eben sein Leben gestalten, wie man möchte. Und bei mir ist es tatsächlich so, klar, ich habe durch den Luxus, dass wir uns hier was aufgebaut haben, kann ich mir Zeit nehmen. Ich hätte sogar noch gerne viel lieber mehr Zeit. Ich würde jetzt viel lieber noch Geld investieren in eine Kollegin, in einen Kollegen, der oder die mit mir in der Praxis arbeitet, mir noch was abnimmt, damit ich noch mehr Zeit habe für richtig Wissen etc. Finde ich aber nicht seit 2 Jahren. Also falls ihr jemand zuhört, der sich angesprochen fühlt, bitte Bewerbung an info@praxis-wagner-kassel.de. Ja, so verzweifelt bin ich schon. Also man kann sich das Leben schon schön gestalten und als Angestellte, Ärztin, Arzt in der Praxis ist man ja so die ganzen Ausgaben, Sorgen etc. los, man kriegt sein festes Gehalt, kriegt wahrscheinlich noch Bonuszahlungen, fertig. Ne? Das ist wirklich nur schwierig, anfangs, wenn man selbstständig ist und nicht das Know-how hat, da kann man ganz schön auf die Nase fallen. So, ihr Lieben, ich habe euch, oh Gott, wie lange habe ich euch jetzt vollgetextet? Geht eigentlich noch, oder? Halbes Stündchen? Ich würde euch noch so gerne so viel mehr erzählen, aber jetzt habt ihr mal so grob einen Überblick bekommen, wie es abläuft mit unseren Ziffern und unseren Krankenkassen und unserer lieben KV. Ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte jetzt hier ein bisschen Transparenz schaffen, Klarheit schaffen. Wenn ihr verärgert am Telefon sitzt und abgewiesen werdet von der Praxis, habt ihr jetzt vielleicht ein bisschen Mitgefühl, es läuft nicht alles ganz rund. Im Gesundheitssystem, so dürfte es nicht sein. So eine Zweiklassenmedizin darf es einfach nicht geben. Es müsste anders geregelt werden, dass einfach für eine Leistung ein gewisses Honorar einfach gewährleistet ist, ohne dass man Angst hat, ein Rezept auszustellen, ohne dass man Angst hat, eine Überweisung auszustellen. All das unterliegt Budgetierungen. Ich habe pro Patientin, Kassenpatientin, ein gewisses Budget. Das ist bei meinem Urologen, das habe ich jetzt schon oft erwähnt, 80 Cent hat er mir erzählt. Der hat 80 Cent pro Patient pro Quartal. Und wenn er da ein Rezept ausstellt oder einmal Blut abnimmt, ist das Budget schon fast überschritten. Und dann hat er im besten Falle eine Vermahnung, im schlimmsten Falle Rückzahlung zu leisten mit der Summe, die das Budget überschritten wurde. Und deswegen seht's den Ärztinnen und Ärzten nach, wenn sie eben diese Hormonbestimmung von 20 Hormonen eben sich nicht leisten kann, nicht machen kann, dass sie die Überweisung nochmal hinterfragt, dass das Rezept für eine Pille, die dafür nicht zugelassen ist, Schlagwort Endometriose, eben nicht ausstellen kann oder hinterfragen muss oder doch nochmal an die Krankenkasse verweisen muss. Es ist ein richtiger Kampf. Ich hatte neulich, das kann ich vielleicht nochmal erzählen, wir haben ja noch Zeit. Habt ihr noch Zeit? Ich habe noch Zeit. Ich habe jetzt neulich eine Diskussion geführt mit einer Endometriose-Patientin und es war, glaube ich, die hitzigste Diskussion, die ich jemals hatte in der Praxis. Und ich bin jemand, mit dem kann man nicht streiten. Ich bin einfach unstreitbar. Ich gehe einfach weg und schweige, wie das die meisten Männer so machen, wenn ich richtig angepieselt bin. Und ansonsten habe ich aber auch Argumente, die ich einfach geltend mache und dann ist gut. Und mit dieser Patientin, es war kein Streit, aber es war wirklich, sie hat natürlich in Tränen aufgelöst, vor mir gesessen. Sie hat erstmal ganz lange diskutiert mit vorne meiner Helferin und hat sie auch, Entschuldigung, aber sie hat sie angeflaumt. Und dann, ich habe das mitbekommen, ist mir die Krempe geplatzt. Dann habe ich gesagt, die soll mal bitte reinkommen. Und dann habe ich erstmal gesagt, dass das halt für mich ein absolutes No-Go ist, dass ich die Frustration verstehen kann, aber dass meine Helferin vorne am Tresen hierfür überhaupt nichts kann. Und dass die es jetzt abbekommt, das ist nicht ihr Job. Sie hört den ganzen Tag sich Dinge an, am Telefon. Die muss sich sonst was anhören, weil sie keine Patienten mehr aufnimmt, weil sie keinen kurzfristigen Termin mehr hat, weil die Termine in 6-7 Monaten erst stattfinden. Und die muss sich den ganzen Tag was anhören. Und sowas muss sie sich eben nicht geben. Und das habe ich erstmal gesagt. Und ja, es tat ihr, glaube ich, auch leid, dass die Helferin es abbekommen hat. Aber sie hat ja auch gesagt, sie kriegt ja auch keinen Zugang zu mir. Also ich bin ja halt so ausgebucht. Man kriegt ja auch kurzfristig mich gar nicht an die Strippe, was ja auch stimmt. Und da ging es tatsächlich darum, ist eine Endometriose-Patientin auch wirklich schwer gebeutelt und getroffen. Und sie wollte ein Rezept, ein Kassenrezept haben. Ihre Pille aufs Kassenrezept. Und nicht auf das Privatrezept, was wir, glaube ich, vorher gemacht hatten. Und das habe ich halt hinterfragt, weil ich gesagt habe, okay, haben wir mit der Krankenkasse gesprochen. Macht die eine Kostenübernahme? Also bezahlt die diese Pille? Und wenn die Krankenkasse diese Pille auf dieses Rezept nicht bezahlt, wer bezahlt es denn dann? Dann bezahle ich es. Und kriege dann auch richtig Ärger und Regress. Weil die Krankenkasse sagt, hier, der Herr Wagner hat doch ein Kassenrezept ausgestellt, ist ja völliger Quatsch. Dieses Medikament ist für die Endometriosebehandlung gar nicht zugelassen. Der soll das jetzt mal schön selber bezahlen. Und die Patientin, ich kann diese vollkommen verstehen, das habe ich auch gesagt, absolutes Verständnis für sie. Sie ist eine schwerkranke Frau, sie will einfach nur ihr Medikament bezahlt bekommen. Das verstehe ich, aber ich musste mich auch erklären, warum wir natürlich erstmal das hinterfragen. Sie hat dann übrigens, um das kurz zu machen, auch ihr Kassenrezept bekommen. Und ja, ich hatte neulich eine Rückzahlung von fast 7.000 Euro. Ich weiß nicht, ob das auch ein Grund dazu war oder war. Ich habe ihr das gesagt. Ich bekomme, wenn es schlecht läuft, irgendwann eine Regresszahlung von der KV. Ich kann mir das nicht immer leisten. Ich muss irgendwie auch zusehen, dass ich meine ganzen anderen Patienten versorgt weiß. Und wenn ich jetzt 5-mal im Jahr 10.000 Euro abdrücken muss, kann ich den Laden auch dicht machen. Naja, jedenfalls haben wir uns gegenseitig ausgekotzt, so kann man es auch sagen. Ich war halt frustriert, sie war frustriert, sie ist aber die viel kränkere von uns beiden gewesen. Deswegen habe ich natürlich auch nachgegeben, aber da sieht man mal, was das zwischen dem Verhältnis zwischen Arzt und Patientin auch macht. Diese Diskussion zu führen auf der Ebene ist halt völlig falsch, sondern diese Diskussion muss woanders geführt werden, aber die kriegen es natürlich nicht im Alltag mit. Ihr Lieben, das nochmal als letzte Anekdote zu diesem Thema. Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Tag. Macht euch nicht zu viele Sorgen. Habt Verständnis für alle Seiten und wir hören uns und sehen uns vielleicht auch im nächsten Video oder in der nächsten Podcast-Folge. Macht es gut, habt einen schönen Tag und ciao.